Hat Nikon da etwa den neuen Preis-Leistungs-King unter den DSLMs vorgestellt? Sigma könnte hingegen ein legendäres Canon-Objektiv neu auflegen und wo wir gerade schon bei Canon sind. Der Hersteller hat sich zu einer eigenen DSLM mit globalem Verschluss geäußert. Folge 99 von Photographics News geht los. Meine Lieben. So viel Finger habe ich gar nicht. Wir sind genau eine Folge vor unserem ersten großen Jubiläum bei Photographics News. Und als ich heute Morgen beim Skriptschreiben so auf unseren Kanal geschaut habe, überraschte mich dann auf einmal eine spiegelglatte 2000 in den Abozahlen. Wir haben es also tatsächlich geschafft, vor der 100. Folge ganz knapp vorher die 2000 Abos zu erreichen. Gefeiert wird aber leider erst nächste Woche mit dem längst überfälligen Kuchen. Wer nächste Woche auch wieder mit dabei ist, ist natürlich unser Sponsor Foto Koch, euer und unser Partner für Fotografie und Videografie. Bei Foto Koch ist letzte Woche eine große Sommer-Cashback-Aktion von Sony gestartet. Dabei könnt ihr bis zu 400 Euro beim Kauf auf ausgewählte Kameras, Objektive und Zubehör sparen. Alle Infos gibt es über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Starten will ich diese Woche mal mit Sigma, muss dafür aber ein bisschen in der Zeit zurückreisen, denn im Jahr 1988 hat Canon das EF 200mm F1.8 vorgestellt, das in der Szene auch als Auge Saurons bezeichnet wurde. Das Objektiv war ziemlich außergewöhnlich, sehr schwer und groß und wurde im Zeitraum von 1988 und 2004 nur etwa 8000 Mal verkauft. Und trotzdem hat Sigma nun in gewisser Weise eine Neuauflage dieser Festbrennweite angedeutet. Also ein neues Objektiv mit 200mm und einer hohen Lichtstärke von f1.8. Das Objektiv würde dann aber wohl eher für den Sony E-Mount und den L-Mount erscheinen. Die Seite Sony Alpharumus will die Infos aus einer zuverlässigen Quelle erfahren haben. Der Leaker Andrea Pizzini, den wir auch schon kennen, betont allerdings, dass man wohl noch auf eine weitere Bestätigung warten sollte, bevor man sich freut oder darüber ärgert. Zusätzlich spekuliert Andrea Pizzini noch, dass ein 200mm F1.8 ganz sicher zu Sigmas Sportserie gehören würde und somit um die 2500 US-Dollar kosten würde. Mark spekuliert in seiner News aber eher von einem Preis von über 3000 US-Dollar. Wer am Ende recht hat, finden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten heraus. Und ihr schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ein 200mm F1.8 war es, ne? Für euch spannend wäre. Okay, da es ja gerade nicht so wirklich um Canon ging, jetzt noch ein paar spannende Infos vom Executive Vice President Go Tokura. Dieser hat gegenüber Peter Pixel gesagt, die Entwicklung von Sensoren erfordert hohe Investitionen, aber Canon wird an der aktuellen Richtung festhalten. Das heißt weiterhin in die Entwicklung eigener Sensoren für unsere Kameras investieren. Über die Entwicklung von Sensoren mit globalem Verschluss sagte Tokura zudem, dass man intern zwar weiter an der Entwicklung entsprechender Sensoren arbeite, die Nachteile aber aktuell zu gravierend halte, um die Technologie schon jetzt in Kameras mit Wechselobjektiven für den Massenmarkt einzusetzen. Sensoren mit globalem Verschluss arbeiten insofern anders, als dass jeder Pixel des Sensors gleichzeitig ausgelöst wird. Normalerweise geschieht das ja der Reihe nach, was dann Nachteile wie Rolling Shutter oder Banding mitbringt. Wer mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich an dieser Stelle meinen Praxisbericht zu Sony A9 III hier auf dem YouTube-Kanal von Photographics. Die A9 III ist nämlich die erste Consumer-DSLM mit globalem Verschluss und schafft bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Das war echt spannend, also ein kleiner Tipp zum Anschauen. Zu guter Letzt äußerte sich der Canon Executive noch zu Kameras mit hochauflösenden Sensoren mit über 50,6 Megapixeln. So plant Canon aktuell keine hochauflösere Variante seines Flaggschiffs R1. Man versuche aber wohl trotzdem, eine Kamera mit höheren Auflösungen auf den Markt zu bringen. Dabei will Canon allerdings bei Eigenschaften wie der Empfindlichkeit, Rolling-Shutter-Effekten oder auch bei Serienbildgeschwindigkeiten keine Abstriche machen. Die Herausforderung ist für Tokura daher, ein ausgewogenes Produkt zu entwickeln. Der aktuelle Zeitpunkt für eine Markteinführung sei derzeit aber noch zu früh. Also nochmal zusammengefasst, weiterhin ein deutliches Ja zu eigenen Sensoren, globaler Verschluss erstmal nicht und auch High-Megapixel-Sensoren sollten wir in diesem Jahr von Canon nicht mehr erwarten. Eine besonders ausgewogene Kamera hat Nikon vergangene Woche mit der Z5 II vorgestellt, zumindest meine Meinung. Die Nachfolgerin der Z5 erscheint dabei zu einem Preis von 1.899 Euro. Normalerweise sage ich euch den Preis ja immer erst am Ende einer Vorstellung, aber diesmal finde ich es durchaus interessant, die folgenden Specs unter dem Preis als Gesichtspunkt zu betrachten. Also gehen wir mal rein. Als Grundlage nutzt die Z5 II den 24 Megapixel auflösenden rückseitig belichteten CMOS-Sensor, den wir auch schon aus der Nikon ZF kennen. Dieser arbeitet mit dem XPeed 7 Prozessor zusammen, der deutliche Verbesserungen beim Autofokus bringen soll. Im Vergleich zur alten Z5 soll der Autofokus um 68% schneller sein und bietet nun Erkennungsfunktionen wie 3D-Tracking für Augen, Gesichter, Köpfe, Tiere, Vögel und mehr. Im ersten Test von Peter Pixel schneidet der Autofokus dabei deutlich besser ab als in der nach wie vor erhältlichen Z6 II ohne XPeed 7 Prozessor. Gleichzeitig übertrifft die Z5 II die zweite Z6 Generation auch bei der Bildstabilisierung. Die Kamera soll nämlich 7,5 Blendenstufen ausgleichen können und kann sich beim Stabilisieren für bessere Ergebnisse am aktuellen Autofokuspunkt orientieren. Nikon konnte auch die Serienbildgeschwindigkeit verbessern. Von damals nur 4,5 Bildern pro Sekunde erfolgt nun der Sprung auf ganze 14 JPEGs und 11 RAWs pro Sekunde bei mechanischem Verschluss und bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss. Eher kleinere Updates gibt es beim IWF und beim Display. Zwar vertraut man beim Sucher auf dieselbe Auflösung von 3,69 Millionen Bildpunkten. Die Helligkeit ist aber mit 3000 Nits gleich dreimal so hoch geworden. Das Display misst 3,2 Zoll und löst ab sofort mit 2,1 Millionen Bildpunkten auf. Erfreulicherweise kann man das Display zudem nach außen klappen, um sich beim Filmen selbst zu sehen. Photography First ist also langsam auch bei Nikon Geschichte. Apropos Filmen, hier schafft die Kamera 4K bei 60 Bildern pro Sekunde mit DX Crop Faktor und 30 Bilder pro Sekunde ohne Crop mit 6K Oversampling. In Full HD steigt die Bildwiederholrate dann auf 120 Bilder pro Sekunde. Für den Preis beeindruckend finde ich zudem noch internes RAW Recording mit 12-Bit Farbtiefe. N-Log, Mikro- und Kopfhöreranschluss sowie die Möglichkeit, die Kamera als Webcam zu nutzen, gibt es natürlich ebenfalls. Das Gehäuse ist nicht so wirklich grundlegend anders, lässt aber soweit keine großen Wünsche übrig. Die Kamera wiegt 700 Gramm, es gibt einen neuen Picture-Control-Knopf für die Anwendung von Farbprofilen. Das Gehäuse ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt und besonders erfreulich, es gibt einen Joystick auf der Rückseite. Das alles bekommt man bei Nikon jetzt also für 1.899 Euro. Das ist natürlich immer noch viel Geld, hätte aber wohl bei meinem Vollformat-Kamera-Vergleich unter 2.000 Euro aus dem letzten Jahr hier auf YouTube noch einmal ein bisschen besser abgeschnitten als die Z6 II. Unser Partner Fotokoch bietet zudem schon eine Einführungsaktion für die Z5 II an. Da könnt ihr euch beim Kauf gleich zwei Lexa-Speicherkarten mit 128 GB im Wert von 85 Euro umsonst dazu holen. Weitere Infos gibt es natürlich auch hier über den Link in den Shownotes. Dazu noch am Ende die Frage, wie findet ihr die Z5 II? Schreibt mir doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. DJI wollte den letzten Gerüchten zufolge eigentlich die Mavic 4 Pro im April vorstellen und damit endlich das neue Drohnen-Top-Modell aus der eigenen Serie präsentieren. Und jetzt sind auch erste Bilder im Netz aufgetaucht, die das finale Design der Drohne zeigen sollen. Wie bereits vermutet, sehen wir hier einen LiDAR-Sensor unter dem linken vorderen Propeller und es gibt einen neuen Gummiständer, der das Kameramodul beim Aufsetzen schützen kann. Der bekannte DJI-Leaker Jasper Allen spricht nun allerdings von Verzögerungen beim Start der Mavic 4 Pro. Also beim Verkaufsstart, nicht etwa beim Abheben. Statt am 24. April soll die Drohne wohl nun jetzt erst im Mai vorgestellt werden. Preisinformationen zum Mavic 4 Pro selbst gibt es aktuell noch nicht, dafür aber fürs Zubehör. Eine neue Batterie kostet wohl 180 US-Dollar, die Parallel-Ladestation 100 US-Dollar. Ersatzpropeller werden für 19 US-Dollar gelistet und ein elektronischer ND-Filter schlägt mit 220 US-Dollar zu Buche. Das sind eigentlich durchaus moderate Preise. Mehr Infos gibt es weiterhin in Jonathans News auf Fotografics. Link findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Zum Ende dieser Folge gibt es noch ein Kuriosum, wo ich am Ende für euch noch eine Frage habe. Der eher unbekannte Hersteller Ecolens hat nämlich ein neues Crowdfunding-Projekt vorgestellt. Die gleichnamige Kamera soll eine Digitalkamera im Retro-Stil sein für alle, die den Charme des Films lieben, aber den Komfort der Digitaltechnik nutzen wollen. Dabei sieht die Kamera stark aus wie eine Leica Messsucherkamera und bringt zeitgemäße Funktionen wie WLAN oder Bluetooth mit. Gesteuert wird über drei Einstellräder, auf ein Display verzichtet Ecolens und stattet die Kamera hingegen mit einem optischen Sucher aus. Die Bildqualität erinnert auf ersten Testfotos stark an frühere Digitalkameras. Ecolens integriert aber verschiedene Filter, um die Stile analoger Fotos nachzuahmen. Ein paar Beispiele habe ich euch eben mal eingeblendet. Und warum finde ich das jetzt spannend? Naja, während wir Fotoenthusiasten oder berufliche Fotografen möglichst viel Zuverlässigkeit und Qualität bei Kameras suchen und dafür ja auch ganz gerne mal Gebrauchtwagenpreise ausgeben, gibt es auch Gründe, warum viele Menschen sich noch analoge Einwegkameras kaufen. Auf Geburtstagen und Partys sehe ich die immer mal wieder rumfliegen und hier stehen eben Erinnerungen und Spaß im Vordergrund. Daher ist doch eigentlich eine Ecolens-Kamera als Alternative doch eigentlich gar nicht mal so schlecht und auch ein bisschen besser für die Umwelt. Gleichzeitig lehnt man sich beim Design aber so nah bei Leica an, dass man womöglich auch die "Ich trage eine Leica, weil es schick aussieht" Fraktion damit abbilden möchte. Dann kommen wir natürlich wiederum in Prestigebereiche, die dann aber wohl eher weniger mit leidenschaftlicher Fotografie zu tun haben. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass alle Leica-Nutzer das nur aus Prestigegründen machen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich bin daher insgesamt eher zwiegespalten, ob ich solche Produkte mögen oder hassen sollte. Schaden tun sie ja eigentlich auch keinem, außer sie sind überteuert und machen am Ende schlechtere Fotos als jedes Einsteiger-Handy. Daher an euch die Frage, haben solche Produkte für euch Platz in der Kamerawelt? Schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. Ihr könnt nun den nächsten Freitag fest in euren Kalender schreiben und mit mir zusammen Geburtstag feiern. Also nicht meinen eigenen, sondern die 100. Folge von Photographics News. Und damit wünsche ich euch bis dahin einen schönen Frühlingsbeginn und schicke euch viele liebe Grüße an inzwischen 2000 Follower und Followerinnen. Gehabt euch wohl, bis nächste Woche und ich würde sagen, auf Wiederhören. Ciao!